Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Podcastfabrik. Wir sind dein Dienstleister für Branded Podcasts, Postproduktion und Soundbranding. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Podcastfabrik.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von unserem Podcast und diesmal wird es unglaublich spannend, also spannend im Sinne von nervenaufreibend. Wir haben endlich eine Interviewpartnerin gefunden für das Thema toxischer Ex. Ich weiß, dass das viele von euch beschäftigt, ich weiß, dass viele von euch den Verdacht haben, dass ihr Ex-Freund narzisstische Züge hat oder ihr Ex-Mann oder dass eine toxische Beziehung ist oder war, vielleicht steckt ihr auch noch drinnen und wisst noch nicht genau, wie ihr da rauskommt und habt Angst vielleicht davor, alleinerziehend zu sein oder was euch da noch alles blüht. Und dementsprechend sind wir sehr, 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 sehr froh. Wir haben lange gesucht und dann kam der Zufall uns mal wieder, ja, zurecht und hat uns die Lena beschert. Und Sina, über dich lief der Kontakt. Vielleicht erzählst du kurz von.
Ja, also erstmal hallo auch von mir. Der Kontakt lief über mich, stimmt so gar nicht, weil Lena hat uns nämlich eine Mail an unsere Podcast-Mail geschickt. Und ich fand das gleich super spannend.
Vielleicht wiederholst du die nochmal, die Podcast-Mail?
Ja,
an falls auch jemand ein tolles Thema hat.
aeteampodcast@gmail.com. Also wer was auf dem Herzen hat, darf es da gerne mal hinschreiben oder sagt, Mensch, das Thema habt ihr irgendwie noch nicht bearbeitet, macht das doch mal bitte. Wir sind da immer dankbar, weil wir wollen natürlich auch das machen, was ihr gerne hören möchtet. Und dazu gehört auch gerade dieses Thema, wie du eben schon gesagt hast, Silke. Es ist halt ein großes Thema, es ist ein sehr belastendes Thema. Ich glaube, das ist die schlimmste Art, auf die man alleinerziehend sein kann, aber ich glaube, da wird Lena gleich selber ganz viel zu erzählen. Lena, schön, dass du heute bei uns bist. Wir haben ja schon vorab etwas länger gesprochen. Mir schlackern immer noch ein bisschen die Ohren, weil da ist wirklich alles drin, was man sich nur vorstellen kann. Aber vielleicht fangen wir einfach mal vorne an. Lena, wie alt bist du? Wie viele Kinder hast du? Wie bist du in die Situation gekommen und was ist da eigentlich los?
Ja, ich möchte euch nochmal vorab erstmal danken, dass ihr mir die Möglichkeit gibt, hier auch meine Geschichte zu präsentieren. Ich bin die Lena, ich bin 35 Jahre alt und bin eigentlich seither alleinerziehend. Meine Tochter wird jetzt 5 Jahre alt und wir haben zwar noch zusammen gewohnt, aber an und für sich war ich schon auch in der räumlichen Beziehung alleinerziehend. Und ja, also er hat nicht sehr viel dafür getan, dass da auch eine gemeinsame Elternebene oder die noch recht frische Ehe positiv.
Also ihr wart verheiratet?
Wir waren verheiratet, das war aber so nicht geplant. Das ist aus moralischen Gründen der Familie entstanden, nicht von meiner Familie, seiner Familie. Ein uneheliches Kind wollte da nicht gesehen werden, sagen wir es mal so.
Also ihr habt euch für das Kind sozusagen
richtig
geheiratet. Mhm. Noch während der Schwangerschaft?
Nee, meine Schwangerschaft war eine Risikoschwangerschaft. Sprich, also ab dem 4. Monat hatte ich Beschäftigungsverbot aufgrund ganz schlechter Leberwerte. Man konnte aber gar nicht eruieren, woher die kamen. Ab dem 5. Monat waren dann Vorwehen dabei, auch ein Krankenhausaufenthalt, ein längerer, wo der Muttermund künstlich zusammengehalten worden ist. Und dann war an und für sich die letzten 4 Monate der Schwangerschaft nur liegen. Ich hatte dann ja sehr viel Langeweile. Es waren circa 25 Tabletten, die ich am Tag genommen habe, um das alles gut zu unterdrücken. Also diese Vorwehen und ja, den verkürzten Muttermund. Ich durfte nur liegen, nicht irgendwie aktiv sein. Ich glaube, die Regel war 5 Minuten in der Stunde aufstehen und am zweiten Tag, also jeden zweiten Tag 10 Minuten zum mal abduschen. Genau. Und deswegen war eine Hochzeit in der Schwangerschaft nicht möglich. Die wurde aber kurz danach terminiert. Da hat mir mein Körper aber auch schon genügend Zeichen gegeben, dass das alles nicht so ins Richtige läuft. Ich hatte bei dem Termin bei der, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Amt heißt.
Standesamt?
Nee, das war nicht das Standesamt. da bekommt man den Termin beim Standesamt. Das, glaube ich, war das Verwaltungsreferat. Ja, da geht man hin, um den Termin beim Standesamt zu bekommen. Und ich hatte zwar alles in dieser Schwangerschaft, aber nie Übelkeit oder sehr selten. Und in diesem Referat musste ich persönlich antanzen mit dem dicken Bauch und ich habe mir die Seele aus dem Leib gespuckt in diesem Amt. Und ich dachte mir, oh Gott, das kann nur alles schief gehen, denn unsere Beziehung hat eine Hochzeit gar nicht hergegeben. Also eine noch tiefere, intensivere Bindung war gar nicht absehbar.
Ja, aber wie war denn der Anfang von eurer Beziehung? Also war das irgendwie ein Unfall, dass du schwanger geworden bist?
Ja.
Oder war das geplant? Oder also ich höre ja oft von so toxischen Beziehungen, dass sie am Anfang, dass der Mann, also wenn der Mann der toxische Partner ist, es gibt natürlich auch andere Konstellationen, aber wir reden jetzt ja gerade von dieser Konstellation, dass am Anfang unglaublich alles wunderschön, fast wie im Traum ist, alles perfekt. Man denkt, man hat den Prinz auf dem Pferd endlich bekommen. Und dann höre ich ganz oft von Leuten oder von Frauen, dass dann ab dem Moment, wo der Partner sich dann des anderen sicher scheint, Hochzeit etc., dass es dann mit der Beziehung bergab geht. Aber so wie du das beschreibst, scheint ja bei euch schon vorher irgendwas komisch gewesen zu sein. Aber wie fing es denn an? War das auch so märchenhaft oder auch nicht?
Doch, in der Tat. Also es war sehr märchenhaft. Ich bin frisch aus einer Beziehung rausgekommen und wollte nochmal so richtig aufleben und habe natürlich gedatet, was das Zeug hergegeben hat oder die Männerwelt. Und unter anderem war auch irgendwann er dabei, der dann irgendwie nicht sofort auf Resonanz gestoßen ist, sondern eher mit so einer kühlen Art es geschafft hat, mein Interesse zu wecken. Also man kennt ja die Männer, die dann erstmal sich interessieren und fürsorglich sind und sich ständig melden und man denkt sich, wow. Und dann kommt da einer daher, der so irgendwie so, habe ich gar nicht nötig, ne? Und dann war so ein bisschen mein Selbstwert angetriggert und ich dachte mir, also er ist jetzt nicht sonderlich schön, er ist auch nicht irgendwie sonderlich nett, er ist, was ist das, ne? Dann wollte ich da näher rein. Und dann hat sich da schon so ein Muster ergeben. Und als er sich dann quasi in diese Beziehung selber reingedacht hat und ich mich dem dann auch mehr gewidmet habe mit meiner Aufmerksamkeit, da war es wunderbar. Also der hat gleich nach 3 Wochen geredet, oh, wir ziehen zusammen und schauen wir
mal. Auch so ein Klassiker.
Alles ganz, ganz wunderbar. Und also in die tollsten Restaurants sind wir gegangen, Urlaube, also mein erstes Geburtstagsgeschenk, wir kannten uns da 5 Wochen, das war gigantisch, wo ich mir gedacht habe, also, ne, wie geht denn das? Und ja, ein Leben lang hat er darauf gewartet, so eine Frau wie mich zu treffen. Das Ganze ging dann auch 4 Monate in der Art weiter, bis ich mal von ihm, von einem Wochenende, meine Tasche gepackt hatte. Und ich meine, ich würde jetzt mal pauschal sagen, jede Frau kennt es. Man hat plötzlich zu viel Klumpf für kleine Tasche, aber wir versuchen es trotzdem alles da reinzukriegen. Und ich saß im Wohnzimmer und habe versucht, diese kleine Sporttasche vollzupacken. Und er schaute so von der Couch auf mich herab und sagte, du, ich glaube, du bist psychisch krank. Und ich habe ihn angeschaut und sagt, wie meinst du? Ja, aber man sieht doch, dass du viel zu viele Sachen für diese Sporttasche hast.
Geile Diagnosestellung.
Und ich meine, ich war dann erstmal fassungslos. Dann habe ich es mir natürlich selber bewiesen. Sporttasche hat natürlich ausgereicht. Ich habe all meine Sachen da reingekriegt, ne?
Haben ja 30 Jahre Frau sein vorher schon belegt.
Ja, also ich meine, ne, man ist schon das ein oder andere Mal in der Packaktion gewesen beim Einkaufen oder vor Reisen. Man weiß schon ungefähr, wie man es dann hinkriegt. Man schafft es auch. Das war dann für ihn komplett Die Aussage, das war's. Also ich bin psychisch krank, weil ich versuche, die arme kleine Sporttasche so zu transalieren. Ich bin dann nach Hause gefahren und dachte mir, was war denn das? Und dann hat er dann sich nicht mehr gemeldet. Am nächsten Tag hatte ich eine kleinere Operation. Da hat er sich dann auch nicht gemeldet. Dann dachte ich mir, also ist ja nicht so, dass man eine Operation einfach so durchmacht. Man erkundigt sich ja nach dem anderen, aber da war gar nichts. Ich hatte dann am Abend, hatte ich ihn angerufen und dann hat er gesagt, du, ich bin hier nicht alleine, also mein Freund fährt jetzt hier im Auto mit, du bist auf der Freisprechanlage, aber du pass auf, du bist psychisch krank. Also das gestern hat es mir ganz eindeutig gezeigt und nee, damit will er nichts zu tun haben. Ich so, okay, dann habe ich meine Freundinnen natürlich irgendwie angerufen und mit denen gesprochen und gemeint, ja, wie seht ihr das? Ja, vielleicht hat er schlechte Laune und also das, was dann halt alles so kommt, ne? Aber für ihn war die Geschichte dann auch beendet. Ich sollte dann meine Sachen abholen, wie gesagt, auch mit der frischen Operation. Also es war wirklich ein kleiner Eingriff, aber dennoch, ja, schwer heben oder so sollte ich halt nicht.
Wie lange wart ihr zu dem Zeitpunkt zusammen?
4-5 Monate.
4-5 Monate, okay. Und dann von heute auf morgen Cut.
Mhm. Ja, also ich meine, ist ja auch nicht so, dass ich nicht diese kleine Sporttasche schon Wochen davor immer so gepackt habe. Also, aber ist ja egal. In dem Moment war es einfach.
Er hat es einfach als Aufhänger genommen. Also ich habe das jetzt auch schon viel gehört und ich muss sagen, ich bin selber scheinbar, was ich jetzt so rauskriege, selber an einen narzisstischen, und ich hatte selbst eine toxische Beziehung und ich meine, ich wurde nach der Geburt meiner zweiten Tochter gar nicht im Krankenhaus besucht und 14 Tage später hieß es ja, das war's. Also das war dann irgendwo und sein Aufhänger war, dass er gesundheitliche Probleme hat und ich war gerade im Wochenbett und hatte noch einen Dreijährigen. Also wir brauchen gar nicht über diese Fallhöhe sprechen und über diesen Irrsinn, diesen unmenschlichen Irrsinn, also das kann, glaube ich, jede nachvollziehen, die tatsächlich sich in einer toxischen Beziehung befindet oder befunden hat. Und ich glaube, auch jede nickt jetzt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz starkes Indiz dafür, ob du in einer toxischen Beziehung bist oder warst. Nämlich genau dieses, was ich jetzt hier gerade versuche, mit der Lena so ein bisschen rauszuarbeiten. Dieser wunderschöne Anfang, dieses Märchenhafte, dieses irgendwas ist da an dem anderen, auch wenn er nicht perfekt ist. Also meiner war auch nicht besonders hübsch. Er war auch kleiner und jünger. Und Gott, das waren alles so Dinge, die ich eigentlich nie wollte. Ja, so wenn man sich so den Traumprinz so vorstellt. Aber er hatte irgendwie was mich da tatsächlich nach 4 Wochen hat bei ihm einziehen lassen. Und bei euch war es ja scheinbar genauso. Und das ist auch das, was ich ganz oft höre. Das scheint wirklich ein ganz klassisches Merkmal zu sein für diese Art der Beziehung. Und ich kann genau verstehen, was du jetzt sagst, dass er sagt, du hast ein psychisches Problem wegen dieser Tasche. Ich weiß genau, wie irrsinnig das ist und aus welcher Fallhöhe du da runterfällst und du es versuchst zu erklären und deine Freundin versuchen, das zu erklären. Ich habe damals auch meine Freundin angerufen und dann hieß es, ach, warte mal, das wird sich wieder einrenken, ne? Der hatte vielleicht einen schlechten Tag. Also dieser Schwachsinn wird auch noch in Schutz genommen, weil man einfach diese Fallhöhe nicht begreifen kann, wenn man sonst nur normale Beziehungen gehabt hat. Das ist irgendwie totaler Irrsinn. Aber jetzt würde mich noch interessieren, wie du von der Situation schwanger geworden bist.
Ja, das war, genau. Die Fallhöhe ist hoch, vor allem wenn man, wie du sagst, auch davor nichts mit irgendwie ungesunden Beziehungen zu tun hatte. Denn man stellt sich erstmal ordentlich in Frage und denkt sich, okay, vielleicht hast du doch einen Fehler gemacht. Hätte ich doch eine größere Tasche hergenommen, bin ich vielleicht nicht wirklich krank. So, ne? Oder also ja, genau. Man ist so verwirrt im Kopf und bekommt dann auch die unterschiedlichsten Aussagen von den Freundinnen. Und wie es dann weitergegangen ist, ist im Endeffekt, er hat's gecuttet und hat mich aber an der engen Leine gelassen, also an der nicht engen, kurzen Leine. Hat sich immer wieder gemeldet. Und ja, wie geht's dir? Und weißt du, eigentlich mache ich mir schon Gedanken, es war schon schön und wir haben ja echt viel erlebt, komm, lass mal nochmal treffen und bla bla blub. Und dann ist man da wieder eingelullt und denkt sich, ja, es war total schön, die kurzen Wochen. Man hat ja da irgendwie so eine Lebensqualität, die man denkt, die könnte man nie wieder erreichen. Nur dieser Mensch hat das irgendwie ermöglicht. Und dann habe ich mich selbstverständlich dafür auch wieder bereit erklärt und habe das wieder vergessen und dachte mir, ja gut, vielleicht emotionale Zeit oder selber irgendwie Probleme. Und war dann aber auch in der Situation gefangen. Ich wollte nichts mehr Festes, er auch nicht. Also wurde das ein On-Off-Ding, also sowas Lockeres, aber schon mit einer Exklusivberechtigung, aber nur aus seiner Seite.
Ja, du darfst nicht, das ist klar. Da geht es ja um das Kontrollthema. Richtig. Also das ist auch wirklich ein Thema, das ich jetzt auch schon des Öfteren gehört und auch selbst erfahren habe, ist genau dieses, ne? Da ist dann der harte Cut, und aber trotzdem schwebt der andere so um einen herum und versucht dich einfach noch unter Kontrolle zu halten, weil das Thema ist, also vielleicht kannst du das etwas besser erklären, ich kann es noch nicht so richtig erklären, ist, dass im Prinzip Narzissten oder ja so toxische Partner tatsächlich so ein Problem mit sich selbst, mit der Kontrolle haben. Ich weiß nicht genau, irgendwann haben die wohl mal einen schweren Kontrollverlust erlitten oder ich weiß nicht, was in der Kindheit passiert ist. Jedenfalls geht es bei denen gar nicht um Liebe, sondern eher um dieses, wie kann er dich knacken? Also wo sind so deine Punkte, damit er dich um den Finger wickeln kann? Also er beweist sich das dann selbst, dass er dich liebend machen kann, ja. Und dann, wenn er dir praktisch diese Breitseite vor den Latz geknallt hat, dann will er noch gucken, wie weit er noch Kontrolle über dich haben kann, wie schnell er es wieder hochzaubern kann, wie schnell er es wieder fallen lassen kann. Und das ist einfach ein Spiel mit Emotionen. Das ist, das hat nichts mit dir als Person oder Mensch zu tun, sondern das ist eigentlich nur so ein Kontrollmechanismus. Und da ist wirklich an der Stelle eigentlich angebracht, wenn man es verstanden hat, dass man eine toxische Beziehung hat oder hatte, sich dann nicht mehr drauf einzulassen, weil es geht wirklich nur noch auf die eigene, also man ist so hart abgekattet worden und das wird wieder passieren und wieder passieren, je mehr man sich darauf wieder einlässt. Und ja, also du hast es dann so erlebt, ihr seid da, und das habe ich auch erlebt, dass zum Beispiel ich nicht rechts und links gucken durfte, aber er praktisch wirklich Narrenfreiheit hatte in einer gewissen Art und Weise und sich mit allen möglichen Menschen daten durfte oder treffen durfte oder so. Also es ist ja, es ist krass, was man damit sich machen lässt. Aber erzähl weiter, ich bin sehr gespannt, wie es dann zu der Schwangerschaft kam.
Ja, zur Schwangerschaft kam es dann, indem dass wir eben gute 1,5 Jahre da dieses On-Off-Ding da geführt haben, bis dann wirklich der richtige Cut nochmal kam. Der kam dann von meiner Seite. Wir hatten einen langen Urlaub im Herbst gebucht, weil wir müssen uns ja auch belohnen. Wir hatten das ganze Jahr keinen Urlaub und bla bla bla. Und da haben wir uns dazu entschieden, okay, wir fahren zusammen. Kurz davor hatte er eine andere kennengelernt. Und ich habe es dann rausgefunden.
Im Urlaub?
Nee, nicht im Urlaub. Das war kurz vor dem Urlaub. Und die hatte ununterbrochen Nachrichten geschickt. Und dann stand natürlich ihr Name im Display. Dann sage ich, du, pass mal auf, hast du da jemanden kennengelernt? Nee. Okay. keinen kennengelernt. Aber da schreibt dir doch ständig jemand. Ja, mal gucken, was sich da ergibt. Eine Woche später sagte er dann, du, ich habe da wen kennengelernt. Und ich denke, ich möchte ihr eine Chance geben. Dann sage ich, du, finde ich super, aber dann beendet, also dann ist das mit uns jetzt hier beendet. Und ich hatte andere Projekte, wo ich dann gesagt habe, und auch kann ich mir keinen Urlaub mehr mit dir gemeinsam vorstellen. Also er sollte mich dann bitte mit meinem Urlaubsanteil auszahlen. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich wünsche dir total viel Glück. Natürlich war ich innerlich gebrochen, das hat mir super weh getan. Und habe dann gemeint, aber so muss doch eine neue Liebe beginnen. Also das ist ja so der Wunsch, innerlich eigentlich jeder Frau erstmal 3 Wochen mit ihrer neuen Errungenschaft oder andersrum in den Urlaub zu fahren. Die neue Dame hatte keine Zeit und auch die anderen hatten in seinem Umfeld scheinbar alle keine Zeit zu diesen geplanten 3 Wochen, sodass er dann wieder auf mich zurückgegriffen hatte. Er hat gesagt, du, pass auf, ich lade dich ein auf den Urlaub. Und ich könnte mir heute noch so dermaßen in den Hintern beißen. Denn meine Freundinnen haben gesagt, So, und jetzt fährst du und spinnst du, der steht ja nur auf dich und das wird doch kein normaler Mensch machen und hier und da und überhaupt und wir sind 3 Wochen in den Urlaub gefahren. Es ist nichts passiert, also ich habe nichts zugelassen, was bedeutet hat, dass 1,5 Wochen während diesem Urlaubs alles noch okay schien, also diese platonische Schiene war in Ordnung für ihn, nach 1,5 Wochen nicht mehr. Er hat keine Aufmerksamkeit bekommen oder auch irgendwie keine sexuellen Gefälligkeiten, geschweige denn hat er mich nackt gesehen. Und da ist er, wow, ist der bösartig geworden. Der hat in einem Zimmer, das hat er komplett umgeworfen vom Hotel. Also die Möbel und alles.
Wie angenehm.
Total, das war total schön. Hatte sich dann auch 2-3 Tage in diesem Hotelzimmer eingesperrt und betrunken.
Ist da nicht mal die Hotel-Security gekommen?
Nee, die haben das gar nicht so mitbekommen. Ich habe es halt gesehen, aber die haben das gelassen. Ich meine, der hat sich verbarrikadiert, da ist gar kein Room-Service gekommen. Der hat da die Möbel nicht umgeworfen, als ich da war. Ich habe Bekanntschaften gefunden, war mit denen Abendessen. Also ich überlebe alleine auch recht gut. Das habe ich dann auch so gemacht und ich habe mir ihn halt angeschaut und eines Abends bin ich eben von diesen Urlaubsbekanntschaften vom Essen nach Hause gekommen und er macht die Türe auf. Du bist eine Schlampe! Schau dich an! Also der ist komplett ausgeflippt und ich dachte echt, ich bin im falschen Film. Dann sage ich ja, pass mal auf, du wolltest diesen Urlaub so. Du hast gewusst, es bei uns... Da ist der Schlussstrich gezogen worden. Du hast eine neue Freundin, mit der du die ganze Zeit schreibst. Also er war wirklich 24/7 an seinem Handy und hat da reingegrinst und reingeschrieben und alles wunderbar, bis eben dieser Cut bei ihm selber war nach 1,5 Wochen, wo er dann komplett abgegangen ist aus Aggro oder was auch immer. Gott sei Dank waren das auch wirklich die letzten 3 Tage vor Abflug. Und wir sind dann nach Hause geflogen, saßen noch nebeneinander im Flieger, kommen am Flughafen an und er hat seinen Koffer gepackt, ist gegangen, hat nicht mal mich mehr angeschaut, Tschüss gesagt oder sonst was, ist abgehauen. Ne? Und meine Freundin nimmt mich in den Empfang, in die Arme und ich habe ihr das erzählt und dann meint sie, oh Lena, der ist so krank. Okay. Das habe ich dann einfach so hingenommen und bin wirklich ganz tapfer meinen eigenen Weg gegangen. Aber es hat sau weh getan. Also das kann ich echt sagen, innerlich. Meine Gefühlswelt war komplett durcheinander und ich hatte auch immer den Eindruck, ich wäre schuld an allem. Hm. Prinzipiell.
Was ja völlig, völlig irre ist eigentlich, wenn man sich das anhört, ne?
Ja, ja, rückblickend, ganz ehrlich, alles wunderbar. Ich kann ihm ja noch nicht mal richtig die Schuld dafür geben, denn ich war so weit weg von mir und meinen Werten, dass ich da keine Grenzen gesetzt habe. Also ich war einfach grenzenlos offen für so eine ungesunde Beziehung. Und
jetzt haben wir immer noch den Bogen nicht geschlagen, wie du denn dann schwanger geworden bist. Also in den 3 Wochen war es auch nicht.
Nein, das war es nicht. Also dann kam auf jeden Fall der große Kontaktabbruch von ungefähr einem halben Jahr. Ich war auf meiner Spur und habe beruflich ganz viel auf mich genommen, habe mich weiterentwickelt. Er war eigentlich in Vergessenheit und dann stand er da. Lena, du bist die Liebe meines Lebens. Es gibt keine andere. Und wenn ich zurückdenke, was ich alles gemacht habe, wie ich mich verhalten habe, ich bin so unglücklich. All meine Freunde sehen mich, wie ich zerfalle. Und ich kann dir nicht sagen, was los war, warum ich es nicht gesehen habe. Ich habe mich nicht getraut, dieser Liebe eine Chance zu geben. Aber jetzt bin ich bereit dafür. Okay, dann wie macht man's? Mädelabend einberufen. Und alle, oh, Lena, pass auf, den hast du doch eigentlich nie richtig loslassen können. Jetzt, wo er doch, ich habe Blumen geschickt bekommen und so ein Zeug. Das bin ich ja von dem gar nicht mehr gewohnt gewesen, eben nur in dieser Anfangsphase. und gib dem nochmal eine Chance, schau dir das an. Der hätte sich doch eher die Hand abgehackt, als da in dem Moment Schwäche zu zeigen.
Das sind immer diese Freunde, die auch definitiv zu viel Nicholas Sparks lesen und zu viele Filme gucken.
Ja, genau.
Ja.
Die große Romantik-Offensive.
So. Und ja, dann denkt man sich, ja, okay, irgendwie ist da immer was Wahres dran. Es gibt ja auch immer zwei Seiten der Medaille und wie auch immer, man gibt dem dann eine Chance. Ich war aber nur noch halbherzig dabei und er stand, glaube ich, im August da und im Januar bin ich schwanger geworden. Ich wollte an und für sich im Dezember die Beziehung schon wieder beenden, weil die ist einfach schon wieder so krass ins Ungesunde gerutscht, dass ich gemerkt habe, das tut mir einfach nicht gut, habe es aber nicht gemacht, weil genau in diesem Minislot von August bis Dezember wurden die Familien einander vorgestellt. Und dann dachte ich mir, boah, blöd, jetzt so vor Weihnachten, vor Silvester, ey, das kannst du jetzt nicht bringen, ne? Ja, und ab da, Januar, also Anfang Januar bin ich schwanger geworden. Im Dezember war ich beim Frauenarzt, hatte eine Zyste, die man im Januar kontrollieren wollte, zum Abgang und eben auch die Verhütung aufzufrischen. Und ich saß Mitte Januar auf diesem Stuhl und sie sagt, ah ja super, Lena, kein dunkler Fleck mehr zu sehen, kann sie wieder anziehen, dann machen wir das mit der Verhütung. Und ich gehe wieder in die Kammer und ist echt passiert, ist wirklich so passiert. Zieh mich an und sie sagt, oh Lena, da ist was irgendwie mit dem PC falsch. Das Bild wurde nicht gespeichert. Kannst du dich bitte nochmal untenrum freimachen, damit ich das Ultraschall nochmal machen kann? Und ich denke mir, keiner mag diesen Stuhl, aber okay, setze dich halt nochmal drauf. Und er sagt, ist ja komisch, habe ich vorhin nicht gesehen. Da ist doch ein dunkler Fleck. Und dann sage ich, doch die Zyste noch da oder eine andere. Nee, das sieht mir anders aus. Hier, geh mal bitte auf Toilette. ist echt so passiert, ne?
Oh Gott.
Bin auf der Toilette, pinkel auf diesen Teststreifen, geh zurück. Lena, du bist schwanger. Ich freue mich so. Bitte, was? Wie freuen? Wie schwanger? Wie konnte das passieren? Ja, also ich konnte mich in dem Moment nicht freuen. Nein, das war auch gar nicht in meiner Lebensplanung oder sonst irgendwie jemals angesetzt, Mama zu werden. Und die Frauenärztin war so freudig darüber, dass ich erstmal keine Emotionen zeigen konnte, ne? Dann sagt er, ja, aber um sicher zu gehen, gehst du jetzt mal ins Krankenhaus, lässt einen Bluttest machen. Hat sofort mich überwiesen. Ich bin am Abend noch ins Krankenhaus. Und ganz lustig, es war dann natürlich auch die Station von Schwangerschaften. Also da sind dann im Wartebereich mir erstmal ganz viele dicke Bäuche entgegengekommen. Und ich dachte mir, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, also auch dieser Bluttest hat eine Stunde gedauert. Zu dem Zeitpunkt war ich Raucherin. Ich glaube, ich war fertig. Ne, dann habe ich mich nicht getraut zu rauchen und habe Gott und die Welt angerufen und so weiter. Nach einer Stunde war die zweite Ärztin vor mir, die mir die Hand schüttelt. Gratulation, Lena, du bist schwanger. Wow. Also das hat wirklich gesessen. Ich wusste ja, das ist eine ungesunde Beziehung. Also, ne? Mhm. Was machst du jetzt damit? Dann habe ich ihn angerufen und dann sage ich, wo bist du? Ja, ich bin einer Freundin essen. Und ich so, ja, ich glaube, wir müssen reden. Ja, sag halt, was los ist. Dann sage ich, ja, ich war gerade beim Frauenarzt. Ja, und? Und ich so, ja.
Think.
Eventuell sollten wir darüber persönlich sprechen. Kannst du vielleicht nach dem Essen irgendwie vorbeikommen oder... Wir telefonieren nochmal. Nein, jetzt sag halt, was los ist und langweil jetzt da nicht. Und ich so, ja, ich bin schwanger. Stille. Ganz lang.
Ja, war ja nicht von ihm, ne?
Du bist schwanger. Nee, das hat er tatsächlich mir nicht einmal vorgeworfen. Okay. Also das war nicht. Da war er dann, also wirklich, der war so schockiert. Ja, wie konnte das passieren? Hast du nicht richtig verhütet? Was ist da los? Und ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Aufgehangen. Er kam dann tatsächlich 2-3 Stunden später käsebleich, komplett, keine Farbe im Gesicht. Ich war selbst wie so ein Häufchen Elend auf der Couch. Und ja, aber ich will kein Kind. Nicht jetzt und nicht mit dir. Und das, er blieb dann auch die ganze Nacht. Und ich habe ihn dann morgens, habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, du, pass mal auf, ich muss mich jetzt erstmal selber finden. Aber du bist mir da gerade keine Hilfe. Ich denke, wir sollten uns da jetzt erstmal ein bisschen Zeit nehmen, um das sacken zu lassen. Ja, die Zeit war dann ungefähr 1,5 Monate, die er sich genommen hat, mit den schönsten Vorwürfen. Ja, ich würde ihm das Kind unterjubeln.
Ah, das kenne ich.
Alles provoziert. Mhm. Und so weiter und so weiter. Also es war ganz toll, bis ich einen Termin dann bei der Familienberatungsstelle ausgemacht habe. Den Termin macht man ja auch nur, wenn man sich mit der Schwangerschaft nicht sicher ist, was ich zu dem Zeitpunkt auch nicht war. Dann lief da ein gemeinsames Gespräch und die Dame hat ihn irgendwann mal rausgeschickt und sagte, Lena, normal mache ich das nicht, aber mit ihm kann man keinen Kompromiss finden und der will da auch nicht zuhören, wie es dir geht. Mein Rat, lass es wegmachen und fang dein Leben neu an. Dann habe ich den Schein bekommen, durfte mir Adressen aus einem Schnellhefter abschreiben, also aufschreiben, weil Ärzte, die quasi Schwangerschaften abbrechen, die sind von Menschenrechten nicht öffentlich zugänglich, weil sie ja oftmals demonstriert werden.
Ja, ja.
Und bin mit diesem Gefühl nach Hause gefahren und dachte mir, ich bin so im Arsch. Sorry, aber das war's. Also mein Leben ist irgendwie gelaufen, egal in welche Richtung ich mich drehe. Jetzt kann ich noch nicht mal einer Fliege was zuleide tun, also das funktioniert nicht. Und ich hatte dann einen Termin bei dem Arzt, hatte aber morgens noch einen Termin bei der Frauenärztin. Und nachdem die so freudig mir diese Nachricht überbracht hat, habe ich es nicht übers Herz gebracht, ihr zu sagen, ich kann mich für das Kind nicht entscheiden. Und habe mir gedacht, okay, egal, ich gehe da vormittags noch zu dieser Frauenärztin und nachmittags gehe ich zu dem anderen Arzt. Das habe ich dann auch so gemacht und bin dann da zu dieser Untersuchung und der Ultraschall wurde angeschmissen und dann die Frauenärztin, also die war eine solche eine Frohnatur, das war unglaublich. Und dann sagt sie, oh, wie ungewöhnlich, schon in der 4. Woche, schauen Sie mal hin, das Baby winkt Ihnen.
Oh.
So, ab da habe ich geheult wie ein Schlosshund. Und dachte mir, nein, wohin lässt du dich überhaupt treiben mit deinen Gedanken? Das kannst du nicht machen. Nach dieser Untersuchung habe ich den Mutterpass bekommen und alles andere und bin ins Auto gestiegen und habe ihn angerufen und habe gesagt, du bist das größte Arschloch der ganzen Welt. Und ich ziehe das alleine durch. Du wirst nicht als Vater benannt, gar nichts. Ich werde dich da nicht mit einbeziehen. Ich werde auch nichts von dir erwarten. Aber ich kann das nicht durchziehen.
Ja. Ja, das ist halt eine Entscheidung, die man wirklich nur aus sich heraus treffen kann.
Ja.
Also, und zwar eigentlich immer, weil du hast im Leben ja nie eine Garantie.
Nein.
Selbst wenn alles happy ist, es kann auch sein, dass das Kind einen Tag auf der Welt ist und der Alte stirbt am, keine Ahnung, Aneurysma im Kopf oder wird vom Auto überfahren oder keine Ahnung was. Also, es ist ja so eine Entscheidung, die man, also bei mir war das ja auch so ganz chaotisch irgendwie am Anfang. Diese Entscheidungsfindung wurde halt voll überlagert durch die Reaktion des Vaters.
Ne,
wo ich dann irgendwann mir gedacht habe, sag mal, auf worauf basierst du jetzt deine eigene Entscheidung? Ich habe selber nur so komisch reagiert wegen seiner Reaktion. Da habe ich gesagt, das kann es ja nicht sein. Ne, also für mich war immer klar, ich wollte unbedingt Kinder und so. Und das hätte nie in, wäre eigentlich nie in Frage gekommen, ne? Und dann bist du so in so einem luftleeren Raum, so in so einem Vakuum und dein Entscheidungspendel schlägt weder in die eine noch in die andere Richtung aus. Und da muss man sich ja mal fragen, sag mal, was ist jetzt eigentlich los? Woran liegt denn das jetzt? Und wenn es nicht an einem selbst liegt, sondern nur an der Reaktion einer anderen Person, dann kann man das sowieso vergessen, die mit einzubeziehen.
Richtig, genau. Und das haben dann auch meine Freunde gesagt. Ich muss mein restliches Leben damit verbringen oder auch nicht.
Ja.
Ich soll mich nicht mehr von außen beeinflussen lassen. Aber na klar, auch da wurde aus meiner Sicht viel in Schutz genommen.
Ja, wart mal ab, bis das Kind da ist.
So war es bei mir auch. Und ja, ist doch emotional. Du kannst doch nicht ihm diese Nachricht übermitteln, als wäre es eine Nachrichtenzeitung und als könnte man da einfach drüber hinwegschauen. Das betrifft ja auch sein Leben und das muss schon gut überlegt sein und hab doch Rücksicht. 1,5 Monate war ich mit diesen Gedanken komplett alleine oder wenn überhaupt, nur habe ich von ihm Beschuldigungen und ja diverse Erniedrigungen erlebt, bis zu diesem Anruf, als ich gesagt habe, okay, nee, also bis hierher und nicht weiter. Just in diesem Moment, paar Tage später, stand er da mit Blumenstrauß. Dieser Schwebezustand, diese Unklarheit hätte ihn selber nicht gut entscheiden lassen können. Jetzt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, kann er sich da prima einfühlen. Mhm. Wir werden eine tolle Familie.
Der hat doch nichts unversucht gelassen, oder? Immer wenn du ihm das rote Schild mit voller Inbrunst hingehalten hast, ja, es ist einfach so.
Dann
ja.
ist er da rein. Und dann ging es auch wieder ganz schnell. Ich bin selber als Trennungskind aufgewachsen. Und klar, das, was er da gebracht hat, war für mich in keinster Weise irgendwo vertretbar. Aber ich dachte mir, oh nee, ich kann doch meinem Kind nicht schon, wenn es auf die Welt kommt, so eine zerrüttete Elternschaft präsentieren. Ja, also das möchte ich nicht. Und dann bin ich auch pauschal so ein Mensch, der sich immer fragt, was wäre wenn? Was wäre, wenn ich da noch eine Chance gegeben hätte? Was wäre, wenn das doch eine total schöne Einhorn-Glitzer-Welt geworden wäre?
Ja, die Hormone, ne?
Ja, dann war es relativ schnell auch. Wie gesagt, auch eine Risikoschwangerschaft. Da stand er wirklich an meiner Seite die erste Zeit, hat das mit mir durchgetragen, aber an und für sich auch nur, um jetzt da sein eigenes Bild in seinem Umfeld zu stärken, dass er ja nicht derjenige ist, an dem das jetzt liegt, sondern er hat dann gesagt, weißt du, Lena, ich möchte nicht ein Vater sein, der sein Kind besucht. Ich möchte, dass wir zusammen wohnen. Ich will mein Kind aufwachsen sehen.
War da schon von seiner Familie da dieser Druck dahinter oder kam das wirklich von
ihm? Ich denke schon, ja. Auf jeden Fall weiß ich, dass einer aus seiner Familie, der sehr großen Einfluss auf ihn hat, davon Bescheid gewusst hat.
Habt ihr denn bis dato schon mal zusammen gewohnt oder
Nein.
noch gar nicht?
Nein, er hatte tatsächlich sowieso auch noch nie davor mit.
Er hat noch nie zusammen gewohnt und dann?
Und dann ging es all in, ja.
Und dann ging es all in, okay.
Genau, und dann hat er da auch, dann haben wir eine Wohnung gefunden und dann wurde noch mit Risikoschwangerschaft, wurde umgezogen und ja, da hat es dann seinen Lauf genommen. Bis eben, wie soll ich sagen, also er stand da, er war bei mir, er hat sich ja mehr oder weniger schon für alle Untersuchungen und so weiter interessiert, auch als ich da im Krankenhaus lag, war er jeden Tag da und hat sich so dargestellt, als würde er sich immens auf dieses Kind freuen. Was ich ihm auch wirklich glaube. Also unsere Tochter liebt er, hoffe ich. Immer so sicher kann ich mir nicht sein, weil da einfach noch sehr viel mehr passiert ist. Dann kam die Tochter auf die Welt und sie war ein Schreibaby aufgrund eben der erwähnten vielen Medikamente, die sich auch auf ihren Organismus ausgewirkt haben. Konnte da, also die hatte Bauchkrämpfe und ja, da war so viel Tumult in der Schwangerschaft, dass sie nicht ausgeglichen ist, wurde mir eigentlich schon prophezeit in der Schwangerschaft, also dass es da zu Komplikationen kommen könnte. Mhm. Ja, das hat sie auch, also es hat sich bewahrheitet, sie war ein Schreibaby, das war Wahnsinn, ein halbes Jahr wirklich durchgeschrien. In der Zeit hatte er natürlich Elternzeit beantragt, die hat er ganz schnell ohne Abstimmung mit mir zurückgezogen und ist lieber ins Büro. Plötzlich hat er auch ganz viele Überstunden gemacht und hat sich sehr gut wegorganisiert, wirklich sehr gut wegorganisiert. Ich habe also unsere Tochter allein die erste Zeit betreut, alles andere auch gemacht, also Krabbelgruppen und Arztuntersuchungen und was nicht alles. Und dann kam es bei mir zu familiären Problemen. Meine Mutter ist erkrankt und man hat die Krankheit nicht diagnostizieren können auf Anhieb. Das hat, also dieser Prozess hat über ein halbes Jahr gedauert. In der Zwischenzeit bin ich auch arbeitslos geworden. Also es ist auch nicht so, dass dieses Mutterschutzgesetz überall greift. Also wenn du da nicht mehr einsetzbar bist, bekommst du halt eine Position, die wirklich minderwertig ist oder deinen Qualifikationen gar nicht entspricht, wo du sagst, wenn ich so zurückkomme, dann habe ich mir meine komplette Laufbahn zerschossen, sodass ich dann quasi arbeitslos in einer gesunden Beziehung oder Elternschaft in einer selbst für mich unbekannten Rolle als Mutter stecke und eben auch dann noch eine kranke Mutter hatte. In der Zeit wurde mir alles viel zu viel und das auch wurde von meinem Körper gespiegelt, sodass ich morgens aufgewacht bin mit Nasenbluten und ihn angeschaut habe und gesagt habe, ich kann nicht mehr, bitte hilf mir, gib mir Unterstützung mit unserer Tochter. Er hat sich sein Hemd angezogen und hat gesagt, das ist nicht mein Problem, du hast den ganzen Tag Zeit, du bist zu Hause. Interessiert mich nicht, ich fahre jetzt in die Arbeit. Ho. Also Sachen sind passiert, also auch, sie hat ja nicht geschlafen. In der Nacht, wenn das Baby schreit, dann läufst du aufgeregt hin und her. Ich hab sie stundenlang umeinander getragen und geschaukelt. Sie hat dann natürlich weiter geschrien. Er hat pauschal immer auf der Couch geschlafen, also nie auch im Schlafzimmer oder so. Wir haben immer getrennt geschlafen. Hat er mir dann nachts vorgeworfen, ich würde das mit Absicht machen, dass ich durch die Wohnung laufe. Wir haben keinen Loft gehabt, ne?
Also. Weißt du, was das Problem ist? Dass Frauen so hormonell sind und dann so am Baby hängen, dass man nicht selber auf die Idee kommt, einfach zu einer Freundin zu fahren und zu sagen, komm klar damit. Weißt du, dass er sich damit mal auseinandersetzen muss. Aber da hast du als Mutter ja Angst, dass das Kind das nicht überlebt.
Das habe ich schon gemacht. Ich bin dann irgendwann im Dezember, bin ich schon ein Wochenende weggefahren. Nee, Quatsch, das war gar nicht Dezember. Das war irgendwann dann im Frühjahr. Da bin ich auch mit der Tochter das erste Mal weggefahren für ein Wochenende. Das war zufälligerweise gleich Valentinstag.
Nee, ich meine ohne die Tochter.
Genau, das habe ich dann später gemacht, bin zurückgekommen und die Tochter hatte einen abgebrochenen Zahn.
Ach, schön.
Ist dann irgendwie passiert beim Krabbeln. Wie es wirklich passiert ist, weiß ich nicht. Ich war ja nicht da, aber ja klar, das haben mir so viele gesagt. Ich habe mich teilweise im Bad eingesperrt, bin runtergesackt und habe mir gedacht, das ist nicht mein Leben. Wie soll ich denn das weitermachen? Also ich war wirklich am Ende, das war zu schwer. Ich war komplett überfordert und ich war alleine. Das hat er alles gesehen. Und da war ja keine Unterstützung da. Das war auch, jede Mama wird es kennen mit Säuglingen, man sieht um 16 Uhr noch genauso aus wie um 6 Uhr in der Früh, vielleicht noch ein bisschen schlimmer, man hat noch nichts gegessen, man schwitzt, also das hat mir zum Beispiel kein Mensch gesagt, dass man nach der Schwangerschaft schwitzt wie ein Niagara-Fall, wegen am Stillen und so und ach ja, überhaupt Stillen wäre so toll, also ich fand es ehrlich gesagt nicht so toll, ich habe es gemacht, aber ich hätte es eigentlich schon sehr viel früher beenden wollen, aber das ging nicht. Er war nämlich auch Stillberater, immer wenn die Tochter geschrien hat, ja, du legst sie auch falsch an. Leg sie halt.
Hättest du mal bei ihm anlegen sollen.
Oh ja.
Das Gesicht hätte ich gerne gesehen.
Ja, ganz ehrlich, wenn die Brustwarzen bluten und lila sind und da so ein kleines München nochmal hin will, wow, also weiß nicht, wer das kennt, aber es war ein anderes Erlebnis, ja. Ich habe mir immer gedacht, das erwartet man jetzt von mir. Man erwartet, dass ich da funktioniere und man erwartet eigentlich doch auch, dass ich jetzt glücklich bin. Ich habe Mann, ich habe Kind und ich habe alles. Ne? 2 Monate nach der Geburt von unserer Tochter war dann diese Hochzeit und ich habe einen Tag davor gesagt, ich will nicht heiraten. Ich kann den Mann nicht heiraten. Und die Freundinnen, die da standen, die haben dann gesagt, oh, das kennen wir. Das sind kalte Füße.
Ach ja.
Okay. Lena, weißt du, das ist hormonell. Bei dir ist so viel los. Das wäre ja auch total ungesund, wenn du dir solche Fragen nicht stellst. Aber der liebt dich. schau mal, was der jetzt da alles tut. Und ich denke mir, was tut er denn? Er lässt mich da mit Nasenbluten, er sagt mir, ich soll meinen fetten Arsch zum Supermarkt bewegen, wenn ich Hunger habe. Er sieht ja gar nicht ein, hier irgendwas zu tun. Der hat doch nicht mal einen Müll runtergebracht, der auf dem Weg in die Garage war.
Warum hast du auf die Freunde gehört? Das frage ich mich gerade die ganze Zeit.
Naja, ich bin tendenziell, also ich bin ja eine starke Persönlichkeit, ansonsten glaube ich, hätte ich den Weg so nicht gehen können. Und man muss mich schon auch zügeln. Also, wie sagt man zügeln? Im emotionalen Sinne. Also, wenn ich urteile, dann ist es meist punktgenau und geht wirklich in die Schwächen des anderen. Das kann sehr verletzend sein, das habe ich gelernt oder sehe ich in meinem Gegenüber. Aber es ist leider auch nie falsch, aber viele können das nicht aushalten. Und wenn ich sowas mache, also ich habe ihm zum Beispiel mal gesagt, du, was hast du denn jemals gemacht? Was hast du denn jemals erarbeitet? Kannst du rückblickend auf dich stolz sein? Weil er hat sich immer so durchs Leben geschlängelt, aber so richtig was in die Hand genommen oder zu Ende gebracht, hat er aus meiner Sicht nicht. Das war, mein Gott, das war fast eine Steinigung für ihn. Und genauso hat er zurückgeschossen. Also, ja, wieso ich da letztendlich drauf gehört habe, keine Ahnung. Ich habe mir immer wieder gedacht, ja, was wäre, wenn? Was wäre, wenn die Beziehung nur dran scheitert, weil er heiraten will und ich nicht?
Ja, und man will das fürs Kind, alles in den vorgegebenen gesellschaftlichen Formen.
Genau, die Familie fordert das auch irgendwie insgeheim, freut sich und sagt, ah, die sind angekommen und die bauen sich jetzt ihr Leben auf. Und es war ja schon eine Vorgeschichte, die nicht ganz komplikationslos war, aber jetzt geht's los.
Ja, ich verstehe mal nicht, warum man denkt, dass mit der Hochzeit alles so viel besser wird, weil irgendwie
gar
das ist Hochzeit, das
besser.
Ist die Hochzeit, genau, es ist die Hochzeit, das ist sozusagen, ich finde, fast sogar der Abschluss. Vorher ist es ja noch so ein bisschen offen und so ein bisschen Geplänkel und mit der Hochzeit ist es dann, ja.
Besiegelt.
Ich würde jetzt nicht sagen manifestiert, ich würde sagen zementiert. Und dann habe ich mich immer gefragt, das ist dann so ein glückseliger Moment und danach, wie geht's da weiter? Also man hat ja dann immer das Gefühl, das ist dann einfach, man hat dann so ein Dauergrinsen, so ein Gefühl von Heimat, von Angekommensein, von Nest. Und das zieht sich dann, weiß nicht, bis man runzlig auf der Couch sitzt oder auf der Gartenbank. Aber ich habe dann auch festgestellt, dass damit im Prinzip, das ist der Schlussstein und danach kommt das große Fragezeichen. Wie bist du denn da oder wann bist du denn da wieder, also wie hat sich das weiterentwickelt?
Als junge Mutter oder frische Mutter, gar nicht jung, sondern frisch, finde ich, ist man in so einer Rolle, auf die wird man auch nicht wirklich vorbereitet. Man ist ja komplett fremdbestimmt. Mhm. Und deine eigenen Bedürfnisse schraubst du so weit runter, dass du sagst, nee, du hörst dich gar nicht. Du hörst ja deine Stimme gar nicht mehr. Hätte ich vorher gewusst, dass ich nicht mehr alleine duschen kann oder alleine auf Toilette oder sonst was.
Wenn man bitten muss, dass er mal aufs Kind aufpasst, damit du duschen kannst.
Ja, und da habe ich ja, ich habe abends zu hören bekommen, ich hätte die Zahnbürste manipuliert, meine elektrische Zahnbürste, weil so lang putzt sich kein normaler Mensch Zähne. Und ob ich nicht hören würde, dass das Kind schreit.
Hast du da wieder ein psychisches Problem gehabt?
Natürlich, ich hatte durchweg die ganze Zeit lang psychische Hardcore-Probleme. Ne? Hm. Ja, wie bin ich da rausgekommen? Also ich habe eine Woche nach dieser Hochzeit gegoogelt, wie man es annullieren kann und damit erstmal richtig festgestellt, oho, da kommst du gar nicht richtig raus. Ab da habe ich dann versucht, meinen Slot zu finden, wie ich da rauskomme. Ich war beim Wohnungsamt wegen einer Wohnung, weil mit Elterngeld, sorry, das ist ein Witz, kann man sich keine Wohnung alleine leisten. Das Wohnungsamt hat mich ausgelacht und hat gesagt, wissen Sie, Sie werden wahrscheinlich auf Wartenummer 4586, überlegen Sie sich das nochmal gut, wie Sie das in Zukunft bewerkstelligen wollen. Er stand dahinter, als ich gesagt habe, hier Trennung, das geht nicht, merkst du das nicht, du kannst dich gar nicht trennen, das kannst du dir finanziell gar nicht leisten. Mhm. Er hat recht behalten, ich konnte es mir nicht leisten.
Naja, wenn er seinen Pflichten zusätzlich nachkommt, Unterhalt für dich, Unterhalt für das Kind.
Damit hatte er nicht gerechnet. Mhm.
Einmal noch gerade eine Zwischenfrage. Du hattest ihm ja ursprünglich gedroht, dass er auch nicht als Vater eingetragen wird und so. Ich gehe schwer davon aus, dass das ist und dass er von Anfang an das gemeinsame Sorgerecht hatte.
Richtig. Hatte er sogar noch in der Schwangerschaft, haben wir das alles veranlasst.
Vaterschaftsanerkennung.
Weil es ja eine Risikoschwangerschaft war und ich einfach alles absichern wollte. Also ich hätte mir auch nicht verziehen, wenn unsere Tochter in irgendeine Pflegefamilie oder sonst wohin kommt. Und von dem her haben wir das alles in der Schwangerschaft gemacht. Wie gesagt, da war ich ja auch im Glauben, dass das wird, so wie er jetzt da unterstützend neben mir steht. Vielleicht war das so der Schubs, den er gebraucht hat. Ja. Oder es war einfach auch von mir gut Glaube. Also so eine Art Verblendung. Ich wollte auch gar nicht mehr das Schlechte sehen. Es war ja schon um mich herum sehr viel schlecht. Also man stellt sich ja eine Schwangerschaft auch nicht so vor. Zeitgleich mit mir sind auch andere Freundinnen schwanger geworden. Ja, die haben da irgendwie noch Wellnessurlaube und was nicht alles gemacht. Und ich war da so mit guten 30 Kilo mehr auf der Couch wie so ein Walross und habe RTL 2 geguckt, bis ich irgendwann durchgedreht bin, ja. Also da war auch nicht sehr viel mehr los bei mir. Im Februar, also im Frühjahr, bin ich das erste Mal dann ausgebüxt, habe die Tochter genommen und bin weggefahren und dachte mir, vielleicht tut eine räumliche Distanz einfach gut, war ein Wochenende weg. Ich bin zurückgekommen, das war, also bis Ignoranz, nicht reden, wochenlang, dann irgendwann doch wieder reden.
Warum, weil du so dreist warst, mal wegzufahren oder was?
Ja, ja.
Okay.
Genau. Das spiegelt sich ja in allem wieder, ne? Genau wie mit diesem Wegziehen. Der Vater kann ins Ausland, interessiert keinen, aber wehe, du willst mit dem Kind umziehen.
Ja, das geht natürlich nur.
Krank. Ne?
Also da hast du als Mutter natürlich deinen Pflichten nachzukommen.
Mhm, ja, ist klar.
Wie kam es dann zur Trennung?
Da war es dann eigentlich gescheitert aus meiner Sicht. Ab da konnte ich mich nicht mehr für eine gemeinsame Zukunft mit ihm begeistern. Wiederum hat mir da mein Leben eben die Krankheit meiner Mutter beschert. Und so hat sich der Fokus verlegt, diese ungesunde Beziehung erstmal hinten anstellen zu lassen. Unsere Tochter hat da auch gerade aufgehört zu schreien. Also es hat dann alles super geklappt. Und ich habe mich meiner Mutter gewidmet. Und das ist natürlich ja auch eine Bindung, die man hat, die einem das Leben schon nochmal ordentlich zerrüttelt, wenn man nicht weiß, was die Mutter da für eine Krankheit besitzt und man erstmal die richtigen Ärzte finden muss. Und das hat sich dann ein halbes Jahr gezogen. Und ich bin mit unserem gemeinsamen Kind jede Krankenhaustür durchgegangen. Von Chefarzt bis Oberarzt bis Schwester. Er hat sie nicht einmal genommen. Aber was er gemacht hat, sein Leid geklagt. Dass die Schwiegermutter doch so krank ist.
Ach ja, genau. Das kenne ich auch. Das ist so dieses, mir geht's doch am schlechtesten von außen, diese...
Er hat nichts dazu beigetragen,
ja, genau.
Die Situation irgendwie zu unterstützen. Ja, also es war wirklich, dann kam die Diagnose der Krankheit und dass sie genetisch vererbbar ist. Und dann hat die Maschinerie natürlich bei mir selbst angefangen. Ich stamme ja von meiner Mutter und habe demnach auch 50% ihre Gene und durfte mich selber der Diagnose und der Untersuchung unterziehen. 6 Wochen wartet man aufs Testergebnis und der Arzt sagte damals zu mir, diese 6 Wochen werden jetzt die Hölle werden. Und ich schaue ihn an und sage, wieso? Entweder man hat es oder man hat es nicht. Wieso sollte das denn jetzt die Hölle werden? Es war die Hölle. Es war, verdammt nochmal, wirklich eine Hölle. Nicht zu wissen, ob man davon betroffen ist oder nicht. Und man hat seine Tochter im Arm, die noch nicht mal 1 Jahr alt ist, der man das ja eventuell auch weiter vererbt haben könnte. Man sieht seine Mutter, die da gefangen ist in dieser Krankheit, die unheilbar ist und nicht aufhaltbar. Und die Symptome immer schlimmer werden und man hat diesen Ehemann, der das scheinbar gar nicht richtig registriert, der da gar nicht wirklich mit dabei ist, also der das nicht verstehen kann. Als wir so auf die Diagnose gewartet haben, war dann sein Sommerurlaub geplant in seinem Land, in seinem Ort, um auch die Tochter vorzuzeigen. Und einen Tag vor Abfahrt in diesem Urlaub war eine Untersuchung im Krankenhaus mit meiner Mama, wo man tatsächlich alles Kognitive und Neurologische ausschließen konnte, also man wirklich gezielt auf Gendefekte eingegangen ist. Und der Arzt sagte, also jetzt kann auch wirklich nichts mehr Schönes bei rauskommen. Also wenn man in einer humangenetischen Untersuchung ist, dann ja.
Ja.
Ich bin nach Hause mit dieser Aussage, natürlich mit der Tochter auf dem Rücksitz, und dachte mir, oh mein Gott, die Welt bricht zusammen. Und er stand da, macht die Türe auf und ich sag, ja, also meiner Mama und also wie das alles vererbbar ist und was da nicht alles auf uns zukommen kann. Und er schaut mich an und sagt, ja, du hast die Koffer nicht gepackt. Wieso hast du die Koffer nicht gepackt? Wir fahren doch jetzt in Urlaub. Bitte was? Also hast du mir gerade zugehört, was da passiert ist? Was ich da zu hören bekommen habe? Ja, es ändert doch jetzt nichts an der Situation. Und dann sage ich, also ich packe heute garantiert keine Koffer mehr. Ich bin durch. Dann hat er seine Sachen gepackt, ist weg. Am nächsten Morgen um 6.30 Uhr stand er im Schlafzimmer. Ganz direkt, ganz klar. So, ich nehme jetzt unsere Tochter und ich fahre in den Urlaub. Ich lasse mir von dir mein Leben nicht versauen. Alles, was mir Spaß macht, möchtest du verhindern. Und ich möchte in diesen Urlaub. Und ich war sprachlos.
Ja, du merkst es an unserer Redaktion, uns fällt auch nichts ein gerade.
Das Einzige, was ich gewusst habe, war, dass ich ihn nicht mit unserer Tochter alleine in ein fremdes Land mit fremder Sprache.
Wie alt war sie da, die Tochter?
Noch nicht mal ein Jahr. Mhm. Also habe ich gepackt und ich bin mitgefahren. Das war natürlich mordswichtig, dass wir da sind in diesem Ort. Und am Abend, als ich angekommen bin, also wir sind so 7-8 Stunden gefahren, habe ich natürlich auch die ganze Fahrt über gehört, dass ich zu langsam gepackt habe und wir im Stau stehen, nur wegen mir. Das hätte man alles vermeiden können, aber ich versaue ja sowieso immer alles. Und ich war dann da angekommen und mein Vater ruft mich an und sagt, Lena, deiner Mama geht schlecht. Die hat nicht verstanden, was der Arzt da sagt oder was der gesagt hat. Kannst du mit ihr telefonieren? Und ich sitze in dieser Ortschaft, in diesem fremden Land, und rufe meine Mama von einem so uralt Telefon, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, mit Wählscheibe.
Mhm, ja.
Rufe ich sie an und muss ihr erklären, Mama, du bist unheilbar krank und du wirst sterben. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Aber sein Urlaub, ne, der konnte stattfinden. Ich bin da echt, seine Mutter, die zu dem Zeitpunkt auch da war, die hat sich das mit angeschaut. Die ist selber innerlich, glaube ich, gebrochen gewesen in dem Moment. Irgendwann hat sie sich tatsächlich auch getraut, ihm zu sagen, siehst du nicht, dass die Lena auch euer Kind die ganze Zeit betreut? Also wir haben im ersten Stock geschlafen und ich habe die Tochter immer oben gewickelt. Ich bin also die ganze Zeit hin und her gesaust. Natürlich war es für die Tochter kein schönes Event, weil wenn dann so plötzlich 20, 30 Leute dastehen, die ein Baby begrüßen und das täglich, rotierend, ist irgendwann auch zu viel. Sie wollte zum Beispiel auch nicht zu seiner Tante auf dem Arm und hat sich den Leib aus der Seele geschrien. Und ich habe gesagt, stopp jetzt, du siehst doch, sie mag das nicht. Ja, das ist aber meine Tante und das musst du aushalten. Eine Glucke und was nicht alles. Als seine Mutter ihn mal darauf aufmerksam gemacht hat, hat er ihr gesagt, sie solle den Mund halten. Es geht sie nichts an, was er da macht. Also er war auch zutiefst unglücklich in dieser Beziehung. Er konnte da auch, glaube ich, gar nicht sich anders verhalten. In diesem Urlaub ist er denn auch noch auf andere Familienmitglieder in Konfrontation geraten über andere Themen. Da hat er irgendwann mal Flaschen geworfen und du Vollidiot und keine Ahnung was. Ich, die ja eh schon aussteigen wollte aus dieser Bindung, habe mich dann hingesetzt zu denen, mit denen er da gerade in Konflikt geraten war und habe gesagt, so, ich weiß nicht, was ihr macht, aber es ist euer Familienmitglied. Ich denke, ihr solltet mit ihm reden. Sonst hat er, der hat sowieso von mir bald die Scheidungspapiere auf dem Tisch. Das geht so nicht.
Ja, und wie ging es dann jetzt zur Scheidung?
Nein, die Scheidung ist tatsächlich, also das ist jetzt 3-4 Jahre her. Die Scheidung ist immer noch nicht durch. Also sie ist neu terminiert, jetzt für den Herbst. Ob es stattfindet, kann ich nicht sagen.
Vielleicht machen wir an dieser Stelle auch gerade einmal den Break, dass wir sagen, okay, wir hören da auf, wo eigentlich jetzt die Trennung ins Haus steht. Und sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, weil wir mit Lena nämlich 2 Folgen dazu machen, weil wir euch jetzt die ganze Vorgeschichte nicht verheimlichen wollten, weil ich meine, ich weiß es ja schon, das, was noch kommt, ist ganz schön heftig und auch nochmal sehr lang und ausführlich. Und das wollen wir natürlich alles komplett abbilden, so wie es ist. Und deswegen würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Break und freuen uns, wenn ihr nächste Woche, übernächste Woche wieder einschaltet. Also dann würde ich sagen, bis in 2 Wochen, wenn ihr sowas erlebt habt, Fragen habt an Lena oder so, dann schickt uns die gerne am besten auf Facebook oder Instagram oder an aeteampodcast@gmail.com. Ja, für heute erstmal tschüssi.
Macht's gut, tschüss.
Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
Die Podcast-Empfehlung der Podcast-Fabrik? Ärztliche Kunstfehler, wenn die Medizin versagt.
Der Mediziner ist ja nicht per se mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattet, obwohl das manche von sich denken.
Ärzte machen Fehler und die können für Patienten tödlich sein.
Wir sind Tina Kirchner und Stefanie Josefs und beschäftigen uns mit ärztlichen Kunstfehlern, wenn die Medizin versagt.
Als Kind weiß ich das noch, dass ich halt manchmal dachte, wieso denn ich? Es gibt auch so viele Menschen auf dieser Welt.
Wir sprechen mit Ärzten, Patienten und Angehörigen.
Mit Risikoberatern, Anwälten und Psychologen.
Es wird spannend, informativ und immer sehr emotional, denn hinter jedem Fall stehen menschliche Schicksale.
Wir freuen uns auf euch
und bleibt gesund.